Ja, wir grüßen auch alle, die dazugekommen sind, vielleicht auch noch dazu geschaltet sind. Und wir haben heute Morgen die Gelegenheit, weiterzumachen in der Betrachtung des Philipperbriefs, der uns ja seit einigen Monaten immer wieder mal beschäftigt. Wir kommen ans zweite Kapitel heute. In den letzten Predigten haben wir uns mit dem ersten Kapitel beschäftigt und ich möchte noch mal ganz kurz so einen Zusammenhang herstellen. Der Brief, den Paulus geschrieben hat an die Christen der Gemeinde in Philippi, einer Stadt im Norden Griechenlands. Er beginnt damit, dass Paulus erstmal Danke sagt, so wie er das eigentlich fast in jedem Brief macht. Und das ist nicht nur eine gute Gewohnheit, sondern ja, das ist einfach eine gute Ausrichtung auch der Gedanken und der Blicke, Danke zu sagen für das, was Gott uns geschenkt hat. Und dann kommt er darauf zu sprechen, dass er selber inhaftiert ist. Er hat diesen Brief aus seiner Gefangenschaft heraus geschrieben. Und er macht aber deutlich, dass er den Blick nicht auf sich selbst richten will und auf das Leid, was er damit auch erfährt und auf die Einschränkungen, die das mit sich bringt, sondern er richtet auch da den Blick darauf, dass das Gutes hat. Und man mag sich zunächst mal fragen, was kann daran gut sein, wenn man inhaftiert ist und eingeschränkt ist, nicht mehr so unterwegs sein kann, wie Paulus das gewohnt ist. Aber er sagt, selbst hier, wo ich jetzt hier sitze und quasi festgesetzt bin, kann ich Gott dienen und in einer ganz besonderen Art und Weise, die mir sonst nicht möglich gewesen wäre. Das beschäftigt den Leser so in den ersten Versen. Und dann schwenkt er dazu über und sagt, dass es letztendlich ein Kampf ist, unser Leben als Christen und eine Auseinandersetzung, die wir immer wieder haben, jeden Tag. Und nicht nur er, sondern jeder, also auch du und ich, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen. Und dass es darum geht, diesen Kampf würdig zu kämpfen. Also so zu leben, dass es dem Herrn Jesus entspricht und ihm gefällt. Und das waren so die Gedanken, die am Ende des ersten Kapitels dann vor einem stehen. Ich lese nochmal den Vers 27, also Philipper 1, Vers 27, da heißt es, wandelt oder lebt nun würdig des Evangeliums des Christus. Das ist ein sehr hoher Anspruch, so mag man zunächst einmal denken, wenn man das liest, wandelt würdig des Evangeliums des Christus, aber es ist das, was doch eigentlich der Normalfall sein sollte, oder? Christus, der uns erkauft hat, er, der Messias, der uns errettet und erlöst hat und jetzt so zu leben, dass es ihm entspricht und seiner Art entspricht. Ich merke allerdings, dass ich da oft dran scheitere und dass ich immer wieder in Situationen hineinkomme, wo ich merke, ich entspreche dem nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber diesen Gedanken greift Paulus jetzt auf. Und ich möchte jetzt mal die ersten Verse lesen im zweiten Kapitel. Wir werden uns mit 11 Versen beschäftigen, den ersten 11 Versen dieses Kapitels beschäftigen. Aber wir lesen zunächst einmal die Verse 1 bis 4 beziehungsweise 5. Paulus schreibt, wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus. Wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Zunächst einmal soweit. 1 Vers 27 haben wir eben gelesen und das ist wie so ein Appell an die Empfänger dieses Briefes und auch damit an uns des Evangeliums würdig zu leben. Wir merken daran, was Paulus hier so aufgreift. In Philippi scheint es ja Dinge gegeben zu haben, die dem nicht entsprachen. Sonst würde Paulus dieses Thema nicht aufgreifen. Er hat ja immer in konkrete Situationen hineingesprochen. Und wir können mal einen Schritt ins vierte Kapitel gerade machen und mal einen dieser Punkte rausgreifen, dass in dieser Gemeinde dort irgendwas nicht stimmte. Und ich lese mal Kapitel 4, Vers 2. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Also das ist ja schon krass, wenn man sich vorstellt, dieser Brief wurde ja vorgelesen in der Gemeinde und jetzt plötzlich werden zwei Namen genannt von zwei Schwestern, die in dieser Gemeinde waren. Vielleicht saßen sie zu der Gelegenheit sogar mitten unter den Gläubigen und plötzlich werden ihre Namen genannt und sie bekommen eine Ermahnung. Das gibt's nicht oft in den Briefen von Paulus, dass er Namen nennt und etwas, ich sag mal so, Negatives damit verbindet. Also Namen mit Lob, das finden wir häufig, aber dass er Namen nennt und sagt, ihr seid jetzt gemeint und ihr bekommt eine Ermahnung. Und wir merken aus der Formulierung hier, dass in der Gemeinde in Philippi Situationen da waren unter Geschwistern, die waren nicht in Ordnung, die waren nicht geklärt. Hier waren es zwei Schwestern. Wir würden heute sagen, die konnten nicht miteinander, die lagen irgendwie in einer Auseinandersetzung im Streit. Und Paulus sagt, das geht nicht. Das geht nicht in einer Gemeinde, dass Geschwister nicht miteinander klarkommen. Und ich glaube sehr, dass das zweite Kapitel, gerade diese ersten 11 Verse, vor diesem Hintergrund auch ausgeführt werden, was Paulus hier schreibt. Wir wollen drei Blöcke uns heute Morgen anschauen. Zunächst im ersten Block die Verse, die wir jetzt gelesen haben. Das möchte ich so als Einleitung nehmen. Und ab Vers 5 und Vers 6 werden wir dann ein Beispiel finden. Das wird uns wahrscheinlich den allermeisten sehr bekannt vorkommen, wenn wir das lesen nachher. Das Beispiel des Herrn Jesus, wie wir miteinander umgehen sollen. Das ist der Hauptzweck dieser Verse. Und ich war selbst erschrocken, ganz neu auch erschrocken, als ich das gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Und glaubt es mir, das, was ich euch heute Morgen weitergeben will, das habe ich in erster Linie mir selber gesagt und ausgearbeitet. Vielleicht erreicht es auch dein Herz. Paulus beginnt ja mit dieser Formulierung, wenn es nun... Und dann zählt er einige Dinge auf. Wenn es nun das und das und das und das gibt, dann tut das. Interessant formuliert er, wenn es irgendeine Ermunterung in Christus gibt. Dieser Begriff irgendeine oder irgendeinen, das kommt viermal vor jetzt hier in diesem ersten Vers. Und er zählt vier Dinge auf und sagt, ich sag's mal so mit meinen Worten, wenn das in irgendeiner Weise bei euch noch angelegt ist oder zu finden ist, bitte, dann holt es hervor und lebt es. Weil das immens wichtig ist für eine Gemeinschaft, die sich Christen nennt. Wenn es irgendeine Ermunterung gibt, Ermunterung in der Bibel, das ist nicht so, dass man sagt, ach komm, wird schon wieder, Kopf hoch. Das sind nette Sprüche, aber die helfen ja nicht wirklich weiter. Und deshalb sagt Paulus auch, es muss eine Ermunterung in Christus sein. Wenn es das irgendwie gibt unter euch, eine Ermunterung in Christus. Und an der Formulierung in Christus, Christus ist ja der Begriff für Messias, also für den König, für den Herrn, wenn es irgendwie eine Ermunterung in Christus gibt, das drückt diese Verbundenheit aus, die wir in einer Gemeinde oder auch weltweit als Errettete haben, als dieser Leib des Christus, dieser Körper, der gebildet wurde, dieser geistliche Bereich, wo Christus das Haupt ist und wir sind die Gliedmaßen an diesem Körper, eine Verbundenheit durch Christus. Und da muss es so sein, dass wenn wir zusammen sind, dass unser Ziel ist, einander zu ermuntern, zu ermutigen und nicht Streit zu haben oder Auseinandersetzung. Und wie schnell passiert sowas? Da wird irgendwas schnell dahergesagt oder irgendwie dumm formuliert und schon ist die Gefahr da, dass Dinge eskalieren. Wenn es irgendetwas gibt, was ihr einander Gutes tun könnt, dann macht das. Und ich bitte jetzt einfach, so wie ich das für mich auch getan habe, dass wir bei diesen vier Punkten einfach mal uns selber fragen, gibt es bei mir irgendeine Ermunterung, die ich meinem Nächsten zuteil werden lassen kann? Gutes zu bewirken, das ist unser Ziel und muss es sein in der Gemeinschaft, die wir leben. Ermunterung hat dann Substanz, wenn sie in Christus geschieht und begründet ist. Zweiter Punkt, wenn es irgendeinen Trost der Liebe unter euch gibt. Wieder irgendeinen. Ja, wenn da irgendwo noch ein bisschen was da ist, dann weckt das auf. Ein Trost. Ein Trost kann ja auch so ein salopper Spruch sein. Ne? Ach du Armer, ja, tust mir ja leid und irgendwie so. Aber es ist wieder mehr. Wir merken das hier. Es ist Trost der Liebe. Trost der Liebe. Und das hat Substanz. Das wird Tat und bleibt nicht Wort. Trost kann in Worten bestehen, das mag sein, aber das ist nicht der wirkliche Trost, sondern Trost muss zur Tat werden. Und dann ist es wirkliche Hilfe. Trost der Liebe. Und wir merken hier, es ist gebunden an unsere Beziehung zu Gott. Ermunterung in Christus, Trost der Liebe. Und der dritte Punkt, wenn es irgendeine Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist. Auch hier der Zusatz wieder, es ist nicht irgendeine Gemeinschaft, dass man mal sich trifft und irgendwelche Belanglosigkeiten austauscht und wie schnell passiert das, dass so Stunden um sind und man fragt sich nachher, worüber haben wir eigentlich geredet? Ja, das war dann Wetter, Urlaub, Arbeit und vielleicht noch Auto und Sport. Aber das ist nicht das, was wirklich Substanz hat. Gemeinschaft, Pflege hat nur dann Substanz, wenn sie im Geist, im Heiligen Geist geschieht. Wenn wir zusammen sind, ich sag's mal wieder salopp, ja, auch sinnvolle Themen haben, über die wir reden. Wenn wir uns austauschen über unseren Herrn und sein Wort. Wenn wir geistliche Gemeinschaft haben, gemeinsam beten, vielleicht ein paar Lieder singen zusammen, was auch immer. Aber das ist Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Nichts gegen andere Gemeinschaftspflege, alles gut. Aber es kann mehr sein. Und es muss eigentlich auch mehr sein. Beim Thema Gemeinschaft hört man oft die Klagen, ja, mich lädt nie jemand ein und keiner besucht mich. Ich stelle die Frage einfach mal andersrum. Wo kann ich bin hier angesprochen, wo kann ich Gemeinschaft zustande kommen lassen? Frag dir diese Frage bitte auch. Wo kannst du das machen? Wo haben wir Gelegenheit, Gemeinschaft entstehen zu lassen? Wo haben wir Gelegenheit, Ermunterung entstehen zu lassen? Und Trost. Wir denken immer von der Seite, ja, was empfange ich? Ja, Gemeinde ist so, da muss ich gefüttert werden. Aber das ist nicht das Bild von Gemeinde, was wir im Neuen Testament finden. Sondern Gemeinde fragt, was kann ich dem anderen Gutes tun? Wo ist mein Platz, wo ist meine Möglichkeit, dem Nächsten zu dienen? Das ist die Stoßrichtung. Und wenn es irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen gibt. Und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Herzlich ist mehr. Herzlich kommt von innen heraus. Und ich merke das sehr schnell, und du wahrscheinlich auch, ob jemand herzliches Mitleid und Erbarmen hat oder ob es so oberflächlich bleibt. Das merkt man. Und das ist das, was Paulus hier erbittet von den Christen in Philippi. Wenn das irgendwie bei euch gefunden werden kann, dann lebt das. Und dann kommt eine interessante Formulierung, dass er sagt, schauen wir nochmal in den Text herein, Vers 2 am Anfang, also wenn es das gibt, dann diese vier Punkte, so erfüllt meine Freude. So erfüllt meine Freude. Man möge doch meinen, Paulus würde sich freuen, wenn er vielleicht Hafterleichterungen bekommt oder wenn er gar freigelassen würde oder wenn ihm irgendwas Gutes hier selbst widerfährt. Nein, seine Freude liegt darin, dass er sagt, wenn ich das bei euch sehe und mitbekomme, dass das gelebt wird, das ist meine Freude. Wieder dieser Blick auf den Nächsten, nicht auf sich. Und ich glaube, je länger, je mehr, das ist das Geheimnis von Gemeinde, auch von einer lebendigen Gemeinde, dass wir nicht auf uns schauen, sondern auf den Nächsten. Und das durchwebt diesen Text in den ganzen Versen, die wir hier finden. Darin liegt die Freude des Paulus und das erfüllt ihn und das gibt ihm Zufriedenheit. Und da ist auch kein Platz mehr für das Jammern, dass man sagt, ach, ich werde so vernachlässigt. Wisst ihr, das kann ein Telefonat sein, das kann vielleicht sogar eine Karte sein, gibt es ja auch noch heutzutage, das kann aber auch eine E-Mail sein oder eine WhatsApp-Nachricht oder was auch immer. Oder noch schöner, ein Besuch oder eine Einladung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Lasst uns schauen, wo wir einander dienen können. Und was wäre das für eine Freude in Refrath? Was würde der Herr sich über uns freuen, wenn wir diese vier Punkte wirklich leben würden? Und es wird ja in Teilen gemacht oder in großen Teilen wahrscheinlich. Und das ist gut, aber vielleicht ist es auch steigerungsfähig. Die Basis für diese Punkte, die nennt Paulus jetzt in den nächsten Versen, die wir gelesen haben. Und er sagt, erfüllt meine Freude. Und dann, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig, eines Sinnes. Das ist jetzt wie so ein Strich, den er zieht und sagt, jetzt sage ich euch, worauf das Ganze nur wachsen kann. Es funktioniert nur dann, wenn ihr als Christen an einem Ort dieselbe Ausrichtung habt. Wenn derselbe Geist euch durchweht, dieselbe Liebe da ist und wenn ihr einmütig seid. Interessante Formulierung. Man könnte über jeden dieser Begriffe jetzt wahrscheinlich sehr lange nachdenken und einiges zusammentragen. Was bedeutet das? Dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe, einmütig, eines Sinnes. Was bedeutet das? Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass man immer einer Meinung ist. Wobei das auch schön ist, ne? Und das macht vieles leichter, vor allem in geistlichen Fragen, ja. Wenn man da irgendwie gleich tickt, wenn man gleich denkt, gleiche Erkenntnisse hat. Das macht es leichter, aber das ist nicht die Voraussetzung hier und nicht das, was hier gemeint ist. Aber ich glaube, und das merkt man ja in den Formulierungen und das, was auch so zwischen den Zeilen mitschwingt, und wenn man das, was wir eben in Kapitel 4 gelesen haben, diesen einen Fall in Philippi mit hineinnehmen als Hintergrund, dann merkt man, dass das bedeutet, dass man eben gemeinsam unterwegs ist und nicht einer irgendwelche Alleingänge macht oder sagt, so und so läuft das jetzt, fertig, Punkt, und ihr könnt jetzt überlegen, kommt ihr mit oder nicht, sondern da stimmt man sich ab und da fragt man den anderen nach seiner Meinung, da überlegt man gemeinsam Wege und Lösungen. Man sucht das Gespräch miteinander, man tauscht sich aus. Nochmal denken wir eben an den Punkt Gemeinschaft, nicht über belanglose Dinge, sondern über das, was Gottes Reich betrifft. Und das kann dann gelingen, und jetzt kommen wieder drei Punkte, die Paulus hier aufführt. In Demut, haben wir gelesen, einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ich nenne gerade mal alle drei Punkte wieder. Nicht nur auf das eigene Wohlsehen, sondern auch auf das des anderen. Ich könnte jetzt mal die Frage stellen, ich mache das nicht. Alle melden sich mal, die sagen, oh, das fällt mir total leicht. Ich weiß nicht, wie viele Finger zu sehen werden, also meiner nicht. Das ist nichts, was wir von unserer Geburt an können. In Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Das funktioniert nicht von uns heraus. Und das ist auch keine Charaktereigenschaft, die irgendwie angelegt ist in uns. Weil wir alle seit Adam das Ziel haben, mehr zu sein als andere, höher hinaus zu wollen. Und dieser Keim, der Sünde in uns drin ist, dieser alte Mensch, wie Paulus das im Römerbrief nennt, immer noch kämpft und versucht, die Oberhand zu haben. Nicht nur auf das eigene Wohlsehen, das steht dermaßen krass gegen das, was in unserer Gesellschaft gelebt wird, dass das eigentlich auffallen muss, wenn Leute so leben, oder? In unserer Gesellschaft geht es nur darum, dass es mir gut geht. dass man selber möglichst viel hat. Also in fast allen Fällen, sage ich. Es gibt, mag auch oder wird Ausnahmen geben, aber das ist das Gros, die Masse, die so lebt und so läuft. Und Paulus sagt, nein, das ist nicht das Wesentliche, sondern schau auch auf den anderen. Schau auf den anderen. Merken wir immer wieder der Blick auf den anderen? Nicht zu fragen, geht's mir gut? Mein Wohl, ja, wird das gefördert? Sondern, was kann ich dem anderen Gutes tun? Und wisst ihr, dann ist Gemeinde auch nicht wie ein Kino. Manche meinen ja, Gemeinde wäre ein Kino. Ne? Ich gehe da rein und gucke mir einen Film an oder höre eine Predigt. Und wenn es gut ist, dann gehe ich da wieder hin. Und wenn nicht, suche ich mir ein anderes Kino. Das ist nicht das, was wir finden im Neuen Testament. Lasst uns schauen, wo wir einander dienen können. Vielleicht haben wir da ein Stück Arbeit vor uns. Also ich habe es auf jeden Fall und ich habe das auch ganz neu für mich entdeckt und wünsche dir das ebenso. Und nach diesem ersten Teil wollen wir jetzt uns das Beispiel anschauen, was Paulus jetzt entwickelt in den Versen ab Vers 5. Und das ist ein Text, den lesen wir oft oder hin und wieder, auch sonntags während der Mahlfeier, weil es einfach ein Beispiel, ein schönes Muster ist und uns das Wesen des Herrn beschreibt. Aber so sehr wir uns daran freuen können, wenn wir das auch gleich nochmal lesen, was der Herr alles getan hat für uns, das ist nicht die Hauptabsicht, die Paulus mit diesem Text hier hat. Er hat es nicht aufgeschrieben, damit wir das in der Mahlfeier lesen. Versteht mich nicht falsch, das können wir lesen, selbstverständlich. Aber Paulus sagt, das, was ich euch jetzt gesagt habe in diesen ersten Sätzen, da möchte ich euch jetzt ein Beispiel zeigen, wer das gelebt hat und so wollen wir es auch tun. Paulus führt jetzt ein Beispiel aus, nämlich den Herrn Jesus, dass er sagt, orientiert euch daran in eurem Verhalten untereinander. Das ist der Hauptzweck der jetzt folgenden Verse. Lesen wir sie miteinander. Nochmal Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Formulierungen, die manche von uns wahrscheinlich auswendig können, weil wir sie vielleicht von klein auf gehört und gelesen haben. Und es ist ja auch ein schöner Text. Ja. Das ist wie so ein Hymnus. Und manche meinen ja auch, das wäre wie so auch so ein Lied gewesen, was man damals gesungen hätte oder zumindest als Text oft vorgetragen hätte in den frühen Gemeinden. Mag alles sein. Aber nochmal, lasst uns jetzt schauen in diese Blickrichtung, was Paulus vorher gesagt hat, lebt so, dass ihr einer den anderen höher achtet als euch selbst und habt einen Sinn und eine Gesinnung. Und jetzt das Beispiel Christus. Ein paar Vorbemerkungen noch. Hier habe ich jetzt des Öfteren dieses Wort gebraucht, Gesinnung. Das ist eigentlich ein Begriff, der in unserer Sprache heute fast nicht mehr oder gar nicht mehr vorkommt. Gesinnung. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Begriff auch nicht eins zu eins zu ersetzen ist durch ein anderes Wort. Also ich habe bis heute keins gefunden, was vielleicht moderner wäre und genau das Gleiche meint wie dieser Begriff Gesinnung. Deshalb gefällt er mir nach wie vor und ich möchte ihn auch weiter benutzen. Aber ich glaube, wir können ihn einfach ein bisschen erklären und umschreiben. Was ist damit gemeint? Diese Gesinnung sei in euch. Oder eben haben wir gelesen, dass ihr dieselbe Gesinnung habt, Vers 2. Was bedeutet das? Vielleicht kommt dieser Begriff ein bisschen an den Inhalt heran. Eine Lebenseinstellung, eine Grundhaltung, die jemand hat in seinem Leben. Das könnte so Ja, es ist nicht deckungsgleich, aber das deckt schon einiges ab. Also wenn ich sage, mein Leben ist geprägt und von der Grundeinstellung her folgendermaßen. Das kommt dem schon, glaube ich, ganz gut nahe. Wir könnten auch sagen, das ist eine geistliche Grundeinstellung, die durch mein Denken und Handeln aktiv geprägt werden kann. Und hier merken wir schon Gesinnung, das ist nicht ein für alle Male festgelegt, sondern das Denken und Handeln prägt diese Lebenseinstellung, diese Grundhaltung. So wie ich lebe, wird meine Gesinnung geprägt. So wie ich denke, womit ich mich beschäftige, das prägt meine Gesinnung. Also das ist nicht so, dass das irgendwie so eingepflanzt ist und dann ist es da. Nein, hier ist ein Großteil Verantwortung mit, schwingt in diesem Begriff mit, den wir haben. Es ist aber auch ein fester Wille, etwas zu tun, also ein Entschluss, den man fasst. Und das finde ich sehr wichtig. Wir lesen vom Herrn Jesus prophetisch im Propheten Jesaja, dass er sein Angesicht festmachte wie einen Kieselstein. Das ist eine komische Formulierung, ne? Das bedeutet, dass er seinen Entschluss fasste und der war nicht mehr zu ändern. Welchen Entschluss hat der Herr Jesus gefasst? Gott zu gefallen und seinen Willen zu tun. Er richtete sein Angesicht auf Jerusalem, so lesen wir es in den Evangelien. Und er war nicht davon abzubringen, obwohl er wusste, was ihn erwartet. Und das prägt auch Gesinnung, das steckt mit da drin. Ein Entschluss. Und ich frage dich heute Morgen, hast du mal irgendwann in deinem Leben den Entschluss wirklich gefasst, zu sagen, ich möchte Gott dienen und da kann mich nichts von abbringen? Die Taufe ist ja so ein Punkt, ne? Wo wir das zum Ausdruck bringen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und spätestens an diesem Punkt müsste es eigentlich klar sein, wenn ich das bekenne, vor Menschen, aber auch vor allem vor Gott, das ist sowas, ja, ein Entschluss, ein Fest, der feste Wille, etwas zu tun. Und das heißt jetzt nicht, dass das immer glatt geht. Das ist wieder ein anderes Thema, das merke ich ja auch. Aber ich kann jedes Mal neu anfangen. Die Grundhaltung aber, die Gesinnung, ändert sich nicht. Ich möchte Gott dienen, komme, was da wolle. Und es ist eben nicht ein vererbter Charakterzug. Verwechseln wir das bitte nicht. Und die Begegnung hat man ja auch, dass man sagt, ja, ich bin halt so. Das ist keine gute Ausrede. Oder du kennst mich doch, das ist immer so bei mir. Liebe Geschwister, wenn wir uns verändern lassen wollen von Gott, dann können wir nicht so ankommen, dass wir sagen, ja, ich bin halt so. Das zählt bei Gott nicht. Wir können uns verändern lassen, aber wir müssen diesen Entschluss fassen und ihnen sagen, Herr, nimm mein Leben in deine Hand. Nicht mehr ich lebe, du lebst in mir und das soll auch sichtbar werden. Ja, und es ist auch nicht die automatische Folge der Wiedergeburt. Leider ist es das nicht, ne, könnte man fast sagen. Sondern da spielt Wachstum mit. Und das ist Glaubensnachfolge. Aber in der Wiedergeburt bekommen wir die Anlage dafür, das neue Leben von Gott. Und dann beginnt dieser Kampf, den Paulus ja in Römer 8 so beschreibt, ne. Wo das hin und her geht. Und die Frage ist, wem geben wir Raum in unserem Leben? Was prägt uns? Wo lassen wir das Wachstum zu? Das ist nicht unser Thema heute Morgen, aber das bedeutet Gesinnung. Und wir merken beim Herrn Jesus, die Gesinnung des Herrn hat einen Preis. Das ist auch nicht was, wo man sagt, doch, das läuft alles so glatt und alles irgendwie super. Nein, die Gesinnung des Herrn Jesus hatte einen hohen Preis und Folgen. Denn Christus musste einiges aufgeben dafür, dass er seine Gesinnung zur Tat werden ließ. Wir werden es gleich lesen. Gesinnung hat Folgen. Zwei Punkte, bevor wir in die Details einsteigen. Er war in Gestalt Gottes, so wird es hier gesagt in Vers 6 am Anfang. Er war in Gestalt Gottes. Was bedeutet das? Ich blende jetzt hier immer ein paar Bibelstellen ein. Wer mitschreibt, mag sie sich notieren. Wir werden nicht alle lesen können. Dafür wird uns die Zeit leider fehlen. Aber wir merken in diesen Formulierungen, was das bedeutet, wenn Paulus hier sagt, Christus war in Gestalt Gottes. Vielleicht können wir eine davon lesen aus dem Kolosserbrief. Da brauchen wir nicht so weit blättern. Kolosser 1, lese ich uns die Verse 15 bis 17. Und da merken wir so ein bisschen, ja, was das bedeutet. Christus in Gestalt Gottes. Paulus formuliert hier so, er, also Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das bedeutet das. Er war in Gestalt Gottes. Ja, also halten wir das einfach im Hintergrund, im Hinterkopf. Das gab Christus auf, damit seine Gesinnung Tat wurde. Und dann formuliert Paulus hier noch dazu in dem Vers 6, also er, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Ja, was bedeutet das? Ich weiß noch, als Kind habe ich immer gedacht, was heißt denn das? Habe ich nie verstanden. Das wurde ja auch schon, als ich Kind war, vorgelesen Sonntagmorgens. Ne? Und dann wurde, der ist nicht für einen Raub achtet. Und ich habe mir gedacht, was heißt das denn bitte schön? Bis es mir mal einer erklärt hat. Wisst ihr, wenn einer einen Raub macht, also etwas sich aneignet, was ihm eigentlich nicht zusteht, der gibt es nicht freiwillig wieder her, sondern der klammert sich daran, der hält es wie einen Raub fest. Und das hat Christus eben nicht getan, sondern er hat es losgelassen, freiwillig. Nicht wie einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Den Text, den wir eben gelesen haben, so wie er jetzt weitergeht, der zeigt uns jetzt diesen Preis, den Christus gezahlt hat. Im ersten Block, das ist ja unser zweiter Teil gerade, werden wir sehen, welche Stufen der Herr Jesus hinabstieg, um sich zu erniedrigen. Und man kommt wirklich auf 7 Punkte hier. Ich bin jetzt nicht der große Fan von Zahlensymbolik in der Bibel, wobei schon es Punkte gibt, wo man das wirklich merkt, ja, dass Zahlen ihre Bedeutung haben. Und hier sind es 7 Stufen. 7 ist ja die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Das zieht sich durch die Bibel, das merkt man an vielen Stellen. Und hier sind es 7 Stufen und wir werden nachher im dritten Teil sehen, es sind auch 7 Stufen, die uns wieder die Erhöhung des Herrn Jesus zeigen. Das ist schon schön, so zu sehen. Und wir wollen uns diese 7 Punkte jetzt in Kürze anschauen. Wir können das leider nicht ausführen alles, aber wir wollen diese 7 Stufen einmal miteinander durchgehen. Es heißt zunächst, er machte sich selbst zu nichts. Er machte sich selbst zu nichts. Halten wir noch fest, Kolosser, was wir eben gelesen haben, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Anfang und das Ende. Durch ihn und für ihn ist alles geschaffen im Himmel und auf Erden. Er, das lebendige Wort. Er machte sich selbst zu nichts. Unser natürliches Streben als Menschen, und in der westlichen Welt, glaube ich, werden wir noch stärker darauf getrimmt als in anderen Gebieten dieser Erde wahrscheinlich. Unser natürliches Streben gilt der Profilierung, der Absicherung, der Erhöhung. Das ist das, was uns beigebracht wird. Ja, du musst vorankommen im Leben, du musst Karriere machen und alles andere zählt nicht und setz dich durch und was auch immer man lernt in der Schule, im Studium und wie auch immer. Der Herr Jesus machte sich selbst zu nichts. Die Gesinnung des Herrn hatte eine genau entgegengesetzte Zielrichtung als das, was wir so oft leben. Er entäußerte sich, er entleerte sich von diesen Dingen, die ihm ja zustanden als der Schöpfer. Das gab er freiwillig. gab er das auf. Er hat es nicht festgehalten wie etwas, was jemand geraubt hat, ja, was man nicht mehr hergibt. Gott wird Mensch. Darüber haben wir heute Morgen nachgedacht bei der Mahlfeier. Dieses große Wunder, Gott wird Mensch. Und das ist das, was uns hier beschrieben wird. Er, der Sohn Gottes, machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an. So übersetzt es die revidierte Elberfelder. Wörtlich heißt es, er nahm Sklavengestalt an. Und das finde ich eigentlich noch viel schöner, weil es das genau ausdrückt. Ein Knecht oder ein Diener, der hat noch gewisse Rechte, ja, der ist angestellt, ein Hausdiener, damals auch in der römischen Welt, der hat seinen Job gemacht, sage ich mal, aber ein Sklave hat keinerlei Rechte. Wir haben uns im Epheserbrief ja auch damit beschäftigt, noch vor, ich glaube, 2 Wochen. Ein Sklave hat keinerlei Rechte. Der Herr Jesus nahm Sklavengestalt an. Stellen wir uns das vor, er, der Schöpfer. Lesen wir dazu Markus 10, wo der Herr Jesus seine Mission beschreibt, Markus 10, Vers 45, in ganz wenigen Worten. Und das Markus-Evangelium ist dadurch durchzogen von diesem Gedanken, der hier so auf den Punkt gebracht wird vom Herrn. Markus Kapitel 10, 45, da sagt er das so: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er nahm Sklavengestalt an. Das war seine Mission, das war seine Gesinnung. Und die hat er in die Tat umgesetzt. Ein fester Entschluss. Ich glaube, wir können uns das gar nicht so vorstellen, was das bedeutet hat für ihn. In Johannes 13, das ist jetzt zu viel Text, um es zu lesen, aber da finden wir die Fußwaschung beschrieben, wie der Herr Jesus die Füße seiner Jünger wäscht, weil sie sich zu gut waren dafür und sich herumgedruckst haben, bevor das Passamahl gefeiert wurde. Keiner hat sich drum gekümmert und der Herr, er steht auf, er legt sein Obergewand ab, nimmt sich Wasser und ein Handtuch und wäscht einem nach dem anderen die Füße. Und es entsteht ein gutes Gespräch mit Petrus dabei. Der dienende König, so hat man mal gesagt, ist unser Herr. Der dienende König. Das gibt's, glaube ich, super selten, ja, dass ein König wirklich Diener seines Volkes ist. Unser Herr war es durch und durch. Er hätte auch als Herrscher kommen können. Das war ja das, was die Juden erwartet haben. Der Messias, der sein Schwert trägt und der aufräumt und die Feinde aus dem Land schmeißt. Nein, der dienende König war unser Herr. Er nahm Sklavengestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Der Schöpfer macht sich seinen Geschöpfen gleich. Was für eine Erniedrigung. Indem er den Menschen gleich geworden ist. Warum wurde der Herr Jesus überhaupt Mensch? Warum wurde Gottes Sohn Mensch? Hätte er nicht einen anderen Weg gefunden? Nun, Paulus beschreibt das im Römerbrief, wir können das dort nachlesen, dass das einfach notwendig war, weil ein Mensch, Adam, die Sünde in die Welt brachte, musste ein Mensch, Jesus, sündlos das Problem der Sünde beseitigen. Einen anderen Weg gab es nicht. Und das lesen wir auch im Hebräerbrief. Lasst uns mal Hebräer 2, Vers 17 dazu lesen, wo das auch auf den Punkt gebracht wird. Hebräer Kapitel 2, Vers 17, da wird formuliert, daher oder deswegen musste er, Jesus, in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Daher oder deshalb musste das so sein. Es gab keinen anderen Weg. Und Jesus wählte diesen Weg, den Menschen gleich zu werden. Ja, das war sogar der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Wenn man den Herrn Jesus sah, wenn man ihn beobachtete, da war kein Unterschied festzustellen zu den vielen Tausenden und Millionen anderen Menschen in seiner Zeit. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er wurde müde, er weinte, er freute sich, er feierte, genau wie alle anderen. Der Prophet Jesaja spricht sogar davon, dass er keine Pracht hatte vom Aussehen her. Also er war jetzt nicht eine besondere Erscheinung irgendwo, dass alle sagten, boah, das muss der Messias sein. Nein, es kam nicht auf die Äußerlichkeiten an. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, dass wir seiner begehrt hätten. Der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Und hier zeigt sich auch die Qualität dieser Erniedrigung des Herrn. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, das hat Gott von ihm verlangt, also hat er das gemacht. Nein, er erniedrigte sich selbst. Freiwilligkeit war das Motiv seiner Liebe. Er verzichtete freiwillig auf die ihm zustehenden Rechte. Selbst auf die Grundrechte eines Menschen verzichtete er freiwillig. Was jedem Menschen zusteht, was Gott jedem Menschen zuspricht, selbst darauf verzichtet er freiwillig. Und er stellt sich unter die normale Erscheinung eines Menschen. Die Bibelstellen, die hier aufgeführt sind, zeugen davon, dass er arm wurde um unsertwillen. Er, der alles besaß, hatte nicht einmal einen Platz, wo er sich hinlegen konnte zum Schlafen. Und er sagt, die Vögel des Himmels haben Nester und die Füchse haben Höhlen, aber der Sohn des Menschen hat keinen Platz. Nichts besaß er, außer dem einen Gewand, was er am Körper trug, was man ihm am Kreuz auch noch wegnahm. Er erniedrigte sich selbst, freiwillig. Kein Zwang lag dahinter. Aber er tat es für dich und für mich. Und er wurde gehorsam bis zum Tod. Gehorsam bis zum Tod. Warum musste der Herr Jesus sterben? Warum dieser Weg? Nun, die Frage können wir auch recht einfach beantworten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Er war sündlos, aber er nahm deine und meine Schuld am Kreuz auf sich. Und er nahm diese Strafe Gottes, den Tod, freiwillig auf sich. Wer würde das machen? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Nur das Blut eines sündlosen Menschen, das geflossen ist, konnte uns reinwaschen von unserer Schuld. Es gab keine andere Lösung. Der Herr musste in den Tod gehen. In Matthäus 13 wird dieses Gleichnis beschrieben von dem Kaufmann, der alles aufgab, um eine Perle zu kaufen. Ist euch sicher bekannt. Ein Kaufmann wollte eine Perle haben und er hat alles aufgegeben, was er hatte, um diese eine Perle zu bekommen. Ist das nicht ein schönes Bild? Um dich zu erlösen, hat Jesus alles aufgegeben, um diese eine Perle zu erwerben. Und das bist du. Und das bin ich. Er war gehorsam bis zum Tod und es gibt tatsächlich noch eine weitere Steigerung. Ja, zum Tod am Kreuz. Christus starb nicht eines natürlichen Todes. Er wurde auch nicht hingerichtet durch Steinigung oder dass er erschossen wurde mit Pfeil und Bogen oder Speer oder sonst irgendwie oder enthauptet wurde. Nein, er starb den Tod am Kreuz. Warum ist das noch eine weitere Stufe? Das wird uns beschrieben, wenn wir ins Alte Testament gehen, wo schon im Gesetz in 5. Mose 21 gesagt wird, verflucht ist, wer am Holz hängt. Verflucht ist, wer diesen Tod stirbt. Und Paulus greift es auf im Galaterbrief und sagt, deswegen ist Christus ein Fluch für uns geworden, weil er diesen Tod gewählt hat. Den Tod am Kreuz. Also es war ohnehin eine der grausamsten Hinrichtungsarten, die es überhaupt Menschen sich jemals erdacht haben. Aber gekreuzigt wurden millionenfach Menschen bei den Römern. Millionenfach. Da war ja keine Ausnahme. Aber unter diesem Fluch Gottes zu stehen, als der Sohn Gottes am Kreuz zu hängen, verlassen von einem heiligen Gott Das macht die Qualität dieser siebten Stufe hier aus. Und wenn du Psalm 22 liest, und ich bin fest überzeugt, dass wir das prophetisch auf unseren Herrn anwenden dürfen, was dort beschrieben wird, dann merken wir diese Leiden, diese Kämpfe, die er durchgemacht hat in den Stunden, als er auf Golgatha hing. Ja, haben wir noch im Blick, was Paulus mit diesen Versen sagen will? Er beschreibt Christus und wir können staunen darüber und ihn bewundern, ihn anbeten. Und das ist ja auch so, wem geht das Herz nicht auf bei so einem Text? Aber nochmal, Paulus beschreibt es als Beispiel für dich und für mich. So sollen wir leben. So sollen wir leben. Und jetzt kommt der dritte Teil und das ist das Schöne, dass Gott das nicht unbeantwortet lässt. Und auch das finden wir in diesem Beispiel des Christus. Wenn du diesen Entschluss fasst und wenn du sagst, das soll meine Lebensgesinnung sein und ich möchte das gerne leben, wird Gott darauf antworten. Er wird darauf antworten und er wird dir einen reichen Segen geben. Schauen wir uns diese sieben Stufen an, der Erhöhung des Christus. Gehorsam hat immer Folgen. Gehorsam hat Folgen, auch in unserem Leben. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. So geht dieser Text in Vers 9 weiter. Gott hat ihn hoch erhoben. Das bedeutet, dass Gott diesen Gehorsam seines Sohnes nicht einfach irgendwo im Raum stehen lässt und sagt, ja, wie schön. Nein, er antwortet darauf mit einer, oder auf diese übertiefe Erniedrigung mit einer überaus hohen Erhöhung des Menschen, Jesus, und des Sohnes, Christus. Und beide Seiten müssen wir sehen, jetzt auch bei diesen Versen hier, weil Christus sich erniedrigte, ehrte und erhöhte ihn Gott. Wir lesen jetzt hier keinen der Verse vor, sondern ich mache weiter. Und er hat ihm einen Namen verliehen, oder den Namen heißt es wörtlich. Die Elberfelder gibt es zumindest auch so wieder. Und ihm den Namen verliehen. Namen haben ja zu biblischen Zeiten eine ganz andere Bedeutung, als wir das heute kennen. Und es gibt auch Eltern, die ihren Kindern bewusst Namen aussuchen, auch von der Bedeutung her. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr so der normale Fall. Namen haben zu biblischen Zeiten eine ganz andere Bedeutung und ich glaube auch heute noch in diesen Kulturkreisen, als wir das hier kennen. Christus suchte keinen Namen für sich, wie das viele Herrscher dieser Zeit tun oder in der ganzen Geschichte, dass ihr Name irgendwo groß dasteht und in den Geschichtsbüchern erwähnt wird. Das war nicht das Ziel des Herrn Jesus. Aber Gott gab ihm einen Namen, der ganz besonders ist. Jesus Christus hat einen neuen Namen erhalten. Das ist ein interessanter Gedanke, den wir auch in manchen Bibelstellen finden. Das könnten wir jetzt ausführen. Es fehlt leider die Zeit dafür, aber geht der Spur mal nach. Wir haben das damals bei den Sendschreiben auch gesehen, Offenbarung 3, dass Gott ihm einen neuen Namen verliehen hat, den nur er kennt. Da kann man jetzt spekulieren, das wollen wir nicht, aber es ist so, dass ein Name eine Auszeichnung ist. Und das ist ein Lohn, den Gott hier Jesus gegeben hat, mit einer besonderen Bedeutung und einem besonderen Bezug zu dem, was er getan hat. Und nur er selbst und Gott kennt diesen Namen. Interessant. Dieser Name ist über jeden Namen. Natürlich ist auch der Name Jesus über jedem Namen. In den Namen Jesus ist Heil, ja. Allein das ist schon Begründung genug. Aber hier wird von diesem neuen Namen gesprochen, der als Sieger über allem steht. Und er wird über jedem Namen, der in dieser Welt genannt wird, wird er stehen. Und jeder Name muss verblassen, wenn dieser Name genannt wird. Und in dem Namen Jesu wird jedes Knie sich beugen. In diesem Namen. Wenn dieser Name genannt wird, wird es gar nicht anders gehen, als dass jedes Knie sich beugt. Wisst ihr, Jesus beugte sich unter diesem Plan Gottes und er beugte sich unter den Willen Gottes. Und hier finden wir, dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Und wie schön ist es, dass wir das heute schon tun dürfen. Freiwillig. Ich glaube, wir knien nicht vor vielen Menschen nieder, ne? Ah, vielleicht, wenn man seiner Freundin einen Antrag macht und sagt, willst du mich heiraten oder... Aber knien wir vor vielen Leuten freiwillig nieder? Nein. Aber wir dürfen freiwillig niederknien vor unserem Erlöser. Und darin liegt, dass er auch unser Herr ist. Vergessen wir das nicht. Das hat ja eine tiefe Symbolik auch. Wir kennen das heute nicht mehr so. Damals musste man sich vor dem Herrscher niederknien. Wenn der König oder auch vielleicht ein General oder wenn ein Höhergestellterer kam, dann musste man niederknien, um einfach nach außen das auch zum Ausdruck zu bringen. Und ich bin so dankbar, liebe Geschwister, dass wir uns auch in unserer Bibelstunde nach wie vor hinknien. Und das sollte nicht einfach eine Tradition sein, sondern wir sollten das bewusst machen. Und auch wenn du zu Hause betest, mach das doch. Knie dich nieder. Wir werden auch beobachtet von einer unsichtbaren Welt. Das sollten wir auch nicht vergessen. Natürlich muss das Herz dabei sein. Sonst kann man sich sparen. Das ist ja wie bei allem. Das Herz muss dabei sein, aber auch die Äußerlichkeiten sind nicht ohne Bedeutung. Jedes Knie sich beuge. Hier werden drei Gruppen genannt. Die himmlischen, die irdischen und die unterirdischen. Wir könnten das kurz erklären, man müsste jetzt diesen Begriffen nachgehen, wo sie noch genannt werden, im Alten und im Neuen Testament. Und dann werden wir sehr schnell merken, himmlische, das bedeutet die ganze errettete und erlöste Welt. Das sind alle Menschen, die erlöst sind. Es sind aber auch die Engel, also die Geistwesen, die Gott dienen, die keine Erlösung erfahren haben, ja. Das ist ein großer Qualitätsunterschied zu uns, aber das ist mit diesem Begriff die himmlischen gemeint. Errettete Menschen und Engel. Die irdischen, das bedeutet die verlorenen Menschen. Also auch die, die verloren gehen, werden sich einmal beugen müssen. Wir dürfen es freiwillig und mit dankbarem Herzen. Und es kommt der Tag, wo sich alle vor ihm beugen müssen, auch die, die ihn abgelehnt haben. Und der Begriff unterirdische, das bedeutet der Teufel und seine Dämonen, also die Geistwelt, Geisterwelt der Feinde Gottes. Auch der Teufel und seine Dämonen werden sich einmal beugen müssen, niederknien müssen vor dem König der Könige. Also damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Und es geht noch einen Schritt weiter. Und jede Zunge bekenne. Das Knien ist die eine Sache und das Bekennen die andere. Es auszusprechen, Jesus, du bist Herr. Jesus, du bist mein König. Du bist der, dem ich dienen möchte. Und was wird ausgesprochen? Dass Jesus Christus Herr ist. Der Begriff, der hier gebraucht wird, bedeutet ja über allem. Ja, er ist der Herr der Herren, er ist der Herrscher. Und das wird zum Ausdruck gebracht und das wird ausgesprochen. Er ist nicht nur Erlöser, sondern er ist auch Herr. Und was bedeutet das für mein Leben? Die Erlösung nehme ich immer gerne an, dass ich gerettet werde, ja, vor dem Gericht. Aber was bedeutet Herr, dass jemand mein Herr ist? Denken wir wieder an den Begriff des Sklaven und des Herrn, was für unser Leben auch gilt. Was beinhaltet das? Welche Auswirkungen hat es für mein Leben? Und das Endziel dieser Erhöhung ist zur Ehre Gottes des Vaters. Zur Ehre oder zur Verherrlichung, wie es manche Übersetzungen wiedergeben, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das Erlösungswerk Jesu hat die unglaubliche Größe Gottes wieder ganz neu hervorgehoben und zum Strahlen gebracht. Nicht, dass Gott etwas gefehlt hätte, nein, aber es ist ganz neu in den Mittelpunkt gerückt worden. Und nur der Herr Jesus konnte Gott wirklich so verherrlichen. Durch ihn wurden die Werke des Teufels zerstört. Also beachten wir den Textzusammenhang. Christus, er ist das Beispiel für unser Leben. Und das ist hier im Philipperbrief an dieser Stelle dem Paulus so wichtig, dass er sagt, ich möchte euch dieses Beispiel geben. Ich fasse zusammen, es geht darum, dass wir in Demut leben, uns selber erniedrigen und diese Gesinnung einnehmen, dass wir einander dienen und den anderen höher achten als uns selbst. Und Geschwister, ich glaube, wir haben gemerkt bei diesem Text, das ist nichts, was uns leicht fällt, das ist nichts, was uns in den Schoß gelegt ist. Und wir wollen Gott einfach bitten. Und ich bin fest überzeugt, wenn du diesen Wunsch hast, diese Gesinnung zu leben, wird Gott dir Gnade schenken, zu diesem so wichtigen Inhalt unseres Lebens, zu seiner Ehre.